Psalm 116. Wir haben letztes Mal begonnen, diese Hallel-Psalmen zu studieren. Ihr erinnert euch, das waren diese Psalmen, die zum Passafest und zum Pfingstfest und zum Fest der Laubhütten gesungen wurden, dreimal im Jahr. Und jetzt sind wir im Psalm 116. Sind hier Psalmen jetzt, die beim Passafest nach dem Mahl gesungen wurden. Und für uns haben sie besondere Bedeutung, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass Jesus wohl diese Psalmen gesungen hat, bevor er gefangen genommen wurde und bevor er für uns ans Kreuz gegangen ist. Psalm 116: Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr, und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Wir lieben den Herrn wegen vielen Dingen, ne? Wegen dem, wie er ist, was er für uns getan hat. Aber hier sagt der Psalmist: Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme. Wir sind glücklich, dass wir einen lebendigen Gott haben. Wir haben letztes Mal gesehen, diesen Kontrast zwischen den lebendigen Gott und den Götzen im Psalm 115. Einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht, Ohren haben sie, hören aber nicht. Und Gott sei Dank, unser Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, er ist der wahre und der lebendige Gott, er hört. Wie frustrierend ist es, wenn du einen Gott anbetest? Viele vielleicht, weil sie den wahren Gott gar nicht kennen, aber du betest zu irgendeinem Gott, der dich nicht hört. Wie frustrierend ist es? Gebete, neigst dich nieder 5-mal am Tag oder was immer und machst deine Gebete, aber er hört nicht. Aber wir haben einen Gott, der lebendig ist, einen Gott, der unsere Gebete hört, der auch antwortet. Er hat einen Mund sozusagen, natürlich nicht materiell dürfen wir uns das vorstellen, das sind Wortbilder, aber ein Gott, der mit uns redet, der uns hört, ein Gott, mit dem wir Beziehung haben können, ein persönlicher Gott. Und das ist wunderbar, er hat uns geschaffen als Personen. Gott hat gesagt, lass uns Menschen machen, Hinweis auf die Dreieinigkeit, lass uns Menschen machen, sagt der eine Gott. In unserem Bild als Personen, sodass wir eine Beziehung haben können von Person zu Person. Und dafür sind wir berufen, das ist der Sinn unseres Lebens. Dafür sind wir geschaffen. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen, und er hat zu mir geneigt sein Ohr. Er hat mich gehört, und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Einladung zum Gebet hier. Weil es so ist, weil wir einen Gott haben, der uns hört, der nicht taub ist, mit dem wir Beziehung haben können, wollen wir ihn anrufen, wollen wir mit ihm kommunizieren jeden Tag. Das ist, was Beziehung ausmacht, oder? Kommunikation vor allem. Das gilt für die Ehebeziehung, für Freundschaftsbeziehung, aber auch für unsere Gottesbeziehung. Diese Zeit jeden Tag mit ihm zusammen, wo wir auf ihn hören, er redet zu uns durch sein Wort, das, was er zu unserem Herzen spricht, sehr subjektive Reden Gottes hier. Diese stille, leise Stimme in unserem Herzen, wo uns Dinge aufs Herz legt. Und dann das objektive Reden Gottes durch sein Wort. Und er spricht zu uns und wir dürfen darauf reagieren. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen ihm unsere Anliegen bringen. Unser tägliches Brot. Gib uns heute auch im Vater unser, sehen wir, dass es eigentlich eine tägliche Beziehung ist, was Beständiges. Und im Vers 3 sehen wir den Anlass für diesen Psalm. Der Psalmist ist nämlich durch eine ganz schwere Zeit gegangen. Zu Umständen, vielleicht kennt es manche von euch, wo ihr gedacht habt, das überlebe ich nicht. Das backe ich nicht. Jetzt ist es aus mit mir. Sagt im Vers 3, es umfingen mich die Fesseln des Todes. Die Ängste des Scheols erreichten mich, diese Ängste des Totenreiches, Angst vor dem Tod. Ich geriet in Not und Kummer. wird nicht genau gesagt, was die Umstände sind, aber so eine ganz tiefe Zeit, so ein tiefes Tal. Aber Psalm 23, auch wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht, denn du bist dabei mir. Und dein Stecken und dein Stab trösten mich. Dass du mein Hirte bist, dass du auf mich Acht hast. Da rief ich den Namen des Herrn an, bitte Herr, rette meine Seele. Und das ist eine gute Sache. Wenn wir durch eine tiefe, schwierige Zeit gehen, dass wir zu Gott laufen. Damit. Und vor ihm dürfen wir ehrlich sein und offen sein, ihm dürfen wir unser Herz ausschütten. Dass wir zu ihm laufen damit. Nicht zuallererst zu irgendeinem Menschen, zu irgendeinem Seelsorger, vielleicht sogar ins Wirtshaus oder ins Kino, Unterhaltung, um mich irgendwie abzuschalten. Nee, sondern wir dürfen zu Gott laufen. Und wir dürfen ihm unsere Anliegen bringen. Denn Vers 5, gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Hier diese wunderbare Eigenschaft Gottes, ein wunderbarer Charakter. Gott ist gnädig und barmherzig, das heißt Barmherzigkeit, er gibt uns nicht das, was wir verdienen, obwohl wir Strafe verdient haben, kriegen wir es nicht. Und darüber hinaus gibt er uns noch Gnade, das ist unverdiente Gunst. Du bekommst nicht nur die Strafe nicht, die du verdient hättest, sondern du bekommst darüber hinaus noch was geschenkt, was Positives geschenkt, unverdiente Gunst. Also Gott ist gnädig und barmherzig, aber gleichzeitig ist Gott auch gerecht. Und es gibt nicht viele, die so sind. Entweder sind sie gerecht, sind sie oft gesetzlich und unbarmherzig. Gesetz, Gerechtigkeit kann manchmal ganz schön kalt sein, ne? Jedem das, was er gebührt, und da gibt es keine Gnade vor dem Gesetz. Oder Leute sind barmherzig und nehmen es mit Gerechtigkeit nicht so genau, sagen, oh, ist schon gut, ich hab dich lieb, mach dir nichts. Nee, Gott ist beides. Er ist absolut gerecht, er ist heilig, er tut nicht irgendwie den Standard absenken, sondern er ist absolut gerecht und heilig, aber gleichzeitig ist er auch barmherzig und gnädig. Und im Römerbrief, im Kapitel 3, wird uns gesagt, wie Gott uns gegenüber gleichzeitig gerecht sein kann und barmherzig sein kann, nämlich durch Jesus Christus. Weil wenn Gott gerecht zu uns wäre, ohne Jesus, dann müsste er uns bestrafen für unsere Sünden. Nur dieses Bild, wenn du nur 3 Sünden pro Tag begehst, mal ein schlechter Gedanke, mal ein böses Wort gesagt, mal neidisch gewesen, geflucht, gelogen. 3 Sünden pro Tag sind ungefähr 1000 Sünden im Jahr. Rechne es auf dein Leben hoch. Kommst du davon vor einem weltlichen Richter, wenn du sagst, oh, Herr Richter, ich habe nur 40.000 Verbrechen begangen. Das ist unser Stand vor Gott. Und wenn er gerecht ist, dann muss er uns eigentlich richten und verurteilen dafür. Weil ein Richter, der sagt, okay, du hast zwar 40.000 Verbrechen begangen, aber heute ist mein guter Tag, ist schon okay, geh nach Hause, ich vergebe dir, ist vielleicht barmherzig, aber nicht gerecht. Und so einen Richter oder so einen Herrscher wünscht sich eigentlich niemand, der so willkürlich ist. Wir schätzen eigentlich schon Gerechtigkeit und ich schätze es sehr, dass Gott gerecht ist. Bis es zum Gericht geht für meine persönliche Schuld. Da schreie ich nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach Gnade. Aber Gott sagt uns hier, dass er uns gnädig sein kann und barmherzig sein kann und gleichzeitig gerecht, wegen Jesus. Heißt es, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also nicht durch das, was wir tun, dass wir uns zu Gott hinarbeiten und unsere Schuld irgendwie abarbeiten, das geht nicht. Aber durch Jesus, durch Gnade, durch unverdiente Gunst. Ihn, Jesus, hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, durch den Glauben an sein Blut, der sein Leben für uns gegeben hat, am Kreuz für unsere Schuld. Und dann heißt es, zum Beweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Als zum Beweis seiner Gerechtigkeit. Gott hat die Sünden nicht bestraft. Wenn wir ans Alte Testament denken, vor allem hat die Sünden, es gab diese Opfer, die ein Bild sind auf Jesus hin. Und das Blut der Opfertiere hat so symbolisch gesprochen unsere Sünde bedeckt für eine Zeit lang, aber konnte es nicht wegnehmen. Und Gott konnte nicht einfach sagen, okay, wir lassen es ruhen. Wir haben es unter den Teppich gekehrt, ist schon okay. Nee, diese Sünde musste bezahlt werden. Unsere Schuld, unsere persönliche Schuld, denkt jetzt nicht nur irgendwo an andere und irgendwelche schweren Verbrecher. Nee, unsere persönlichen Sünden mussten aus der Welt geschafft werden. Da musste was passieren. Und Jesus hat es für uns getan. Er ist an unser Kreuz gegangen, hat unseren Platz eingenommen, hat für unsere persönlichen Sünden bezahlt, für deine Sünden, für meine Sünden. Und deswegen kann Gott gerecht sein und gleichzeitig uns vergeben, weil er unsere Schuld schon gerichtet hat in Jesus. Er hat unseren Platz eingenommen. Jesus hat sich sozusagen schützend über uns gebeugt und die Schläge aufgefangen, die wir eigentlich verdient haben. Und so wurde unsere Schuld bezahlt und gesühnt und aus der Welt geschafft von Jesus. Und Gott ist gerecht. Aber er kann uns jetzt auch barmherzig sein und gnädig sein. Und das geht nur durch Jesus. Könnt euch umschauen, es gibt es nirgendwo sonst in dieser Welt. Einen Gott, der gerecht ist und gleichzeitig gnädig und barmherzig. Entweder haben die Leute furchtbare Angst vor Gott, weil sie wissen, jeder Mensch hat ein schlechtes Gewissen, jeder Mensch hat schon mal was getan, wovon er genau weiß, dass es nicht richtig ist. Und sie haben riesen Schiss vor Gott, weil die Götter Gericht bringen. Oder es sind irgendwie solche Lulu-Wischi-Waschi-Götter, die keine Fliege was zuleide tun. Und wir wissen auch, die sind selbst geschnitzt. Aber der wahre Gott, der lebendige Gott, mit dem wir Beziehung haben können, der ist gerecht und barmherzig und gnädig. Wie wunderbar ist das? Der Herr behüte die Einfältigen, die dem einfach vertrauen, einfacher kindlicher Glaube. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Er hat für mich getan, was ich nicht selbst tun konnte. Und das hat Jesus für uns getan. Wir können uns nicht selbst retten als Menschen. Wir können nicht aus uns selbst in Beziehung mit Gott kommen. Es geht nur durch Jesus. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Wenn der Herr uns gerettet hat, dann können wir ruhen. Hebräerbrief spricht davon, von dieser Sabbatruhe, die wir in Jesus haben. Weil er uns versöhnt hat mit Gott, Frieden gebracht hat mit Gott, können wir ruhen von unseren Werken. Wir müssen nicht, habe ich schon wieder gesündigt, muss ich das irgendwie gut machen? Nee, Jesus hat bezahlt. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Ich kann ruhen da drinnen. Ich kann ruhen in dem Wissen, dass Gott mein Retter ist. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Und ist das nicht, was wir brauchen heutzutage? So viel Unruhe, so viel Stress. Leute werden krank. Meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ich kann ruhig sein, weil Gott gut ist. Schlicht und einfach, weil Gott gut ist. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Offensichtlich, Gott hat diesen Menschen hier aus Todesgefahr gerettet. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Sieh, weil Gott mich gerettet hat, werde ich wandeln vor dem Herrn. Gott, du hast mich gerettet vor dem Tod und das können wir auch auf uns anwenden. Gott hat uns vor dem ewigen Tod, vor ewiger Trennung von Gott gerettet, vor Verdammnis gerettet und deswegen werde ich wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Weil er mich gerettet hat, weil ich am Leben bin, lebe ich dieses Leben, was er mir geschenkt hat für ihn. Ich wandle vor ihm, in seiner Gegenwart. Ich lebe für ihn. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich kann ehrlich sein. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir? Na, hier sehen wir zwei Dinge. Na, in meiner Bestürzung, na, er war überwältigt eigentlich. Offensichtlich wurde er betrogen, wurde er belogen. Seine Reaktion war, alle Menschen sind Lügner. Und in einem gewissen Sinn stimmt das. Ne? Wir sind alle nur Menschen. Und keiner von uns ist absolut verlässlich und macht nie Fehler und steht immer zu seinem Wort. Und dann mal selbst, wenn wir es nicht wollen, schaffen wir es nicht, das zu tun, was wir versprochen haben, zum Beispiel. Und er sagt, alle Menschen sind Lügner. Aber Gott, er ist der Einzige, der uns nie enttäuschen wird. Alle Menschen werden uns enttäuschen. Gott wird uns nie enttäuschen. Das ist so wichtig in unserem Leben. Manchmal klammern wir uns an Menschen, die uns Vorbilder sind, die wir bewundern, und manchmal kann das ungesund werden. Manchmal sieht man Christen, die irgendeinem Leiter vertrauen und oh, das ist der Größte und ihr Glaube ist so ein Stück weit auf den aufgebaut und dann fällt er in irgendeine Sünde oder enttäuscht ihn und manche fallen wirklich vom Glauben ab, von Gott ab. Das sollte nicht so sein. Wir sollten keinen Menschen so hoch halten, dass wir sagen, oh, der könnte mich nie enttäuschen. Überraschung, die Wahrheit ist, jeder kann uns enttäuschen. Ich kann euch enttäuschen. Ihr könnt mich enttäuschen. Wir dürfen nicht überzogene Erwartungen haben. Und oftmals macht es viel kaputt, ne? Wenn wir von anderen Menschen erwarten, dass sie sozusagen Gottes Rolle spielen in unserem Leben. Manche Leute gehen so in die Ehe und erwarten sich, oh, mein Partner, der muss jetzt mein Leben erfüllen und der muss mir jetzt Halt geben und hey, das ist es, da werde ich glücklich sein. Der wird mich nicht enttäuschen. Nee, wenn du mit der Einstellung in die Ehe gehst, Überraschung. Du wirst einen Fall erleben, wirst auf die Nase fallen. Gott ist der Einzige, der absolut treu ist, der uns nie enttäuschen wird. Wir Menschen müssen immer wieder um Vergebung beten, weil wir andere enttäuscht haben, weil wir nicht so treu waren, wie wir es gerne sein wollen, weil wir versagt haben. Aber Gott wird nie versagen. Gott wird uns nie enttäuschen. Und da ist wieder dieser Friede, da ist wieder diese Ruhe. Und wenn er das Zentrum unseres Lebens ist und ich nicht an anderen Menschen an diese Stelle setze, ich sage, oh, du musst jetzt mir Frieden und Ruhe geben und mein Leben zusammenhalten, dann findet auch alles so wunderschön seinen Platz. Dann habe ich meine Sicherheit im Herrn, dann werde ich nicht überzogene Erwartungen haben und überzogene Erwartungen sind so zerstörerisch in Beziehungen, weil wir so notwendigerweise enttäuscht werden. Wenn du sagst, okay, ich weiß, meine Frau, mein Mann, meine Freunde, meine Vorgesetzten, das sind alles Menschen, das sind alles Sünder. Und wenn sie mich mal enttäuschen, dann bin ich nicht super überrascht, weil ich erwarte eigentlich nichts anderes. Ich erwarte nicht Perfektion von ihnen. Aber das macht nichts, wenn die Menschen nicht so vertrauenswürdig sind, wie wir sie gerne hätten, weil ich habe den Herrn. Ich stehe auf dem Felsen. Und so selbst wenn Menschen mich enttäuschen oder der David sagt, wenn Vater und Mutter mich verlassen, der Herr wird mich nie verlassen. Da ist meine Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit, aus dieser Beziehung mit Jesus heraus, kann ich auch heile Beziehungen mit anderen Menschen leben. Wenn mich jemand enttäuscht, dann werde ich nicht total am Boden aufknallen und verbittert sein und ich rede nie wieder mit dir und jetzt bin ich nicht mehr dein Freund und all diese Dramen, die sich abspielen, sondern ich werde frei sein zu vergeben. Weil es mein Leben nicht zerstört, weil ich Jesus habe. Es verletzt mich vielleicht, es tut mir weh, aber das ist nicht, worauf ich stehe. Ich stehe auf dem Felsen und er ist Jesus Christus. Und aus der Beziehung mit Jesus heraus kann ich heile Beziehungen überhaupt erst leben. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge klar haben in unserem Leben. Sonst werden wir wirklich enttäuscht werden und verletzt werden. Und deprimiert werden. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Bisschen übertrieben, aber manchmal ist es so. Eine Richtung, in die ich schauen kann, ich kann sagen, oh, alle Menschen sind so schlecht und es ist alles so furchtbar. Oder dann, Vers 12, ich kann wieder auf den Herrn schauen. Gott sei Dank hat es bei dem Psalmisten nicht allzu lange gedauert. Und er sagt, wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir? Gott ist gut. Und einer der wertvollsten Verse für mich in der Bibel ist Römer 8, Vers 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die seinen Namen berufen sind. Alle Dinge, nicht manche, nicht die meisten, sondern alle. Und im Vers 29 wird uns gesagt, was das Gute ist, dass wir verwandelt werden in Gottes Ebenbild. Aber Gott wird alles zum Guten verwenden. Und auch das hilft mir nicht, bitter zu werden, weil ich weiß, selbst diese Schwierigkeiten und die Enttäuschungen und wo ich Leute enttäuscht habe und meine Sünden, Gott wird es in einem gewissen Sinn erlösen. Gott kann das, was die Alchemisten im Mittelalter nicht konnten, nämlich Schrott zu Gold machen. Gott kann es. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, ich kann es wirklich bezeugen. Selbst da, wo ich versagt habe, Gott hat was getan in meinem Herzen und ich habe seine Gnade erfahren. Und weil mein Herz gebrochen war wegen irgendwelchen Beziehungsdramen, Gott hat es gebraucht. Mein Herz geformt, hat mich näher zu sich gezogen. Und wenn wir zurückschauen und den roten Faden sehen, können wir wirklich bekennen, ja, Gott verwendet die Dinge zum Guten. Gerade auch die schwierigen. Gerade sind die schwierigen Zeiten ja die, wo wir wachsen. Wie Josef im Alten Testament zu seinen Brüdern sagen konnte, ihr habt es zum Bösen beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und das gibt mir Frieden. Da muss ich wieder nicht in der Vergangenheit stecken bleiben, in meinen Sünden oder wo ich verletzt wurde und in diesem Sumpf drinnen. Nee, ich kann sagen, okay Gott, es ist passiert, ich weiß, du wirst es zum Guten verwenden, ich kann aufstehen und weitergehen und ich muss nicht stecken bleiben in diesem Sumpf. Und wenn ihr euch umguckt, viele Leute, die deprimiert sind, das ist, was passiert ist. Sie sind verletzt worden irgendwann in ihrem Leben und sind nicht drüber hinweggekommen und kreisen sich immer und immer wieder darum. Und das ist natürlich nicht heil und nicht gut. Also wichtig, dass wir auf den Herrn schauen. Wie sollte ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Oh, ich frage mich, wie es Jesus gegangen ist, als er diesen Vers gelesen hat. Hier beim letzten Abend mal, den Heilsbecher will ich erheben. Ganz neue Bedeutung. Also gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Kelch, der neue Bund in meinem Blut. Zeichen, dass ich bezahle für eure Sünden. Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will den Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Ich will es tun, was ich versprochen habe. Fall Jesu, was hat er dem Vater versprochen? O Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, diese Bestimmtheit, mit der Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Wahrscheinlich, weil dann seine Kinder nach Hause kommen. Aber wenn wir wieder an Jesus denken, in diesem Kontext, als Jesus diesen Psalm gesungen hat und gebetet hat an diesem Abend. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Wir sind erlöst nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesu Christi, seinem kostbaren Leben. Und dann Vers 16, besinn sich der Psalmist auf seine Position, wer er ist vor Gott. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin ja der, der dich rumkommandiert, Gott, und dir Befehle gibt. Manche Leute beten so. Das ist nicht der Zweck von Gebet. Zweck von Gebet ist, dass Gottes Wille geschieht. Dass er mir aufs Herz legen darf, was auf seinem Herzen liegt, und dann bete ich seinem Willen gemäß und dann vollbringt er seinen Willen, diese wunderbare Zusammenarbeit. Aber nicht, dass ich Gott rumkommandiere und du musst mir das geben und du musst mir das geben, und weil ich genug Glauben habe, bin jetzt plötzlich ich der Herr und du bist mein Knecht. Nee, nee, das passt nicht. Herr, ich bin dein Knecht. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat Jesus gebetet auch. Er ist unser Vorbild. Der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Dir will ich ein Dankopfer bringen. Also, weil Gott uns gerettet hat, weil er so gut ist in unserem Leben, wollen wir ihm nachfolgen, wollen seinen Willen tun, wollen ihm danken, Dankopfer bringen, wirklich dankbar sein, regelmäßig Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Das vergessen wir so oft, gell? Wir nehmen die Dinge so oft so selbstverständlich. Aber das ist auch ein Unterschied oft zwischen einem depressiven Menschen und einem fröhlichen Menschen, schlicht und einfach Dankbarkeit. Eine sieht nur den Becher halb leer, der andere sieht ihn halb voll. Und kann Gott Danke sagen. Vergiss nicht die Segnungen in seinem Leben. Und das ist so wichtig. Manchmal in der Seelsorge sage ich das Leuten, wenn sie so drin hängen, und sage, mach dir eine Liste von all dem Guten, was Gott dir gegeben hat. Ja, aber das eine, ich habe meinen Job verloren oder meine Frau hat mich verlassen oder was immer. Ja, diese eine Sache, und da kreise ich drum, da bin ich so tief verletzt. Okay, aber schreib mal alles auf, was auch Gutes ist in deinem Leben. Ein bisschen die Perspektive zu gewinnen. Ich sage meistens, mach dir eine Liste von 20 Dingen. Nicht nur drei, sondern denk mal wirklich nach. Ich habe genug zu essen, ich habe Klamotten zum Anziehen, ich habe ein Auto, ich kann atmen, ich kann gehen, ich kann hören, ich kann sehen. Ich habe Freunde, ich habe eine wunderbare Frau. Gott hat uns so gesegnet. Wir haben mehr, als wir brauchen, wirklich. Und wirklich konkret die Dinge aufzuschreiben und konkret Danke zu sagen. Dann sage ich, ich fange jeden Morgen an, Gott zu danken für diese Dinge. Und du kannst nicht lang so leben und dabei wirklich depressiv bleiben, glaube ich. So diese Perspektive wieder gewinnen. Also ich will Gott ein Dankopfer bringen. Anrufen will ich den Namen des Herrn. Ich will ihn anbeten. Mein Leben um ihn ausrichten. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Und das hat Jesus getan. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem, vor allen will ich dich anbeten und Halleluja singen. Halleluja heißt Preis den Herrn, Hallel und Yahweh, der Gottesname. Preis den Herrn, preist Yahweh. Psalm 117, kürzester Psalm, Buch der Psalmen. Wenn euch irgendjemand mal sagt, ihr müsst jetzt einen Psalm auswendig lernen, darfst du einen Psalm aussuchen, den du auswendig lernen willst, dann sucht euch den Psalm 117 aus, der hat nur zwei Verse. Lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker. Also alle sollen den Herrn loben, nicht nur Israel, sondern alle Nationen, alle Völker, alle Volksgruppen. Gelesen, es gibt über, glaube ich, 11.000 oder 12.000 Volksgruppen in dieser Welt. Und über 6.000 haben einen Prozentsatz von weniger als 2% von wirklich gläubigen Christen in ihrer Mitte. Was heißt es für uns, was Gott hier sagt, lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker? Für uns ist es ein Missionsauftrag, hinzugehen. Das ist Gottes Herz, das soll unser Herz sein. Alle Menschen sollen dich anbeten, alle Völker, die noch nie von dir gehört haben. Und das ist vielleicht auch was, was wir uns persönlich mitnehmen können und sagen, okay Gott, leg mir ein Volk aufs Herz, für das ich anfangen kann zu beten. oder vielleicht einen Missionar zu unterstützen, vielleicht selbst zu gehen. Aber irgendwie auf irgendeine Art und Weise beteiligt sein an diesem Missionsbefehl. Oh Gott, es ist meine Leidenschaft, dass alle Nationen, alle sollen von dir hören. Überall sollen Leute dich anbeten. Denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Das war Israels Auftrag. Die Heiden sollten Gott anbeten, weil sie Gottes Gnade mit seinem Volk sehen. Und so ist auch mit unserem Leben. Wir sind sein Volk heute im Neuen Testament. Wir sind sein Leib. Wenn die Menschen uns sehen, dann sollen sie den Wunsch haben, Gott anzubeten. Wow, was hast du in deinem Leben, was ich nicht habe? Ich will diesen Gott auch kennenlernen. Denn mächtig über uns ist seine Gnade. Ist das nicht wahr? Seine unverdiente Gunst in unserem Leben? Die Treue des Herrn währt ewig. Er ist so treu. Halleluja. Preis den Herrn. 10 Minuten haben wir noch. Machen wir noch den Psalm 118. Dann kann Aaron im neuen Jahr Psalm 119 anfangen. Längste Psalm der Bibel. Super. Toller Psalm. Psalm 118 ist ja ein Lobpreis auf Gottes Gnade. Preist den Herrn, denn er ist gut. Das ist unser Gott. Gott ist schlicht und einfach gut. Gott muss sich nicht irgendwie einen abbiegen oder sich überreden, hey, jetzt sei doch auch mal gut drauf, jetzt tu den Leuten doch auch mal was Gutes. Nee, Gott ist gut. Das ist sein Herz. Wenn er auf dich und auf mich schaut, dann hat er gute Gedanken für uns. Hoffnung und Heil. Denn seine Gnade währt ewig. Ist es nicht wunderbar, dass seine Gnade, seine unverdiente Gunst für uns, wenn wir in Jesus sind, dass seine Gnade nicht irgendwann aufhört? Und er sagt, ups, es ist 2010 zu Ende, jetzt ist es aus mit Gnade, ab 2011 geht es wieder mit eigenen Werken und Religiosität los und ja, müsst ihr schauen, wie ihr zurechtkommt. Müsst ihr es euch selber richten, müsst ihr euch selber irgendwie zu Gott verdienen. Nee, wie lang währt seine Gnade? Ewig. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, so weit der Osten vom Westen entfernt ist. Er wird sie nie wieder hochbringen. Ewig währt seine Gnade. Es sagen, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Wir sollen das sagen, die den Herrn fürchten, seine Gnade währt ewig. Bezeugen die Gnade Gottes in unserem Leben. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah, Kurzform für Jahwe. Jah antwortete mir in der Weite. Ich rief zu Jahwe, er hat geantwortet. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir antun? Das ist auch eine gute Perspektive. Ne? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Was können Menschen uns antun? Wirklich. Schlimmste, was Menschen uns tun können, ist, dass sie uns umbringen und uns in den Himmel befördern, in Jesu Gegenwart. Wenn wir erlöst sind, wenn wir an Jesus glauben, was können Menschen mir antun? Und Jesus hat es gesagt, fürchtet nicht die, die den Leib zerstören können und nicht mehr tun können, das Leben nehmen können. Fürchtet nicht die. Ja, ihr werdet verfolgt werden, aber fürchtet euch nicht vor Menschen. Fürchtet den, der fähig ist, eure Seele in die Hölle zu werfen. Den sollen wir fürchten. Gott sollen wir fürchten, nicht Menschen. Und das Wunderbare ist, wenn wir Gott fürchten, wenn wir Ehrfurcht vor ihm haben, wenn der Herr für mich ist, was können Menschen mir antun? Haben wir keine Menschenfurcht mehr. Na, entweder wir haben Gottesfurcht oder wir haben Menschenfurcht. So ist es. Wenn wir wirklich sehen, dass Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Und Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, wenn er uns Christus für uns gegeben hat, sein Bestes für uns gegeben hat, wie wird er uns halt mit ihm auch alles andere schenken? Wenn Gott für uns ist, in Jesus, weil wir Jesus vertrauen, sind wir von Feinden Gottes zu Freunden Gottes geworden. Mehr, zu Kindern Gottes, seinen geliebten Kindern. Und wenn er für uns ist, wenn das unsere Position ist, dann was können Menschen uns antun, wirklich? Es macht uns frei von Menschenfurcht, dieses Bewusstsein. Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Hey, Gott hilft uns. Ich werde herabsehen auf meine Hasser, selbst wenn ich angefeindet werde. Gott ist mit mir. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Amen. Wie gesagt, Menschen werden uns enttäuschen. Es ist besser, sich auf den Herrn zu verlassen, sich bei ihm zu bergen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Selbst die besten Menschen sind nicht so gut wie der Herr. Alle Nationen hatten mich umringt. Im Namen des Herrn, ja, ich werde sie ab. Sie hatten mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn, ja, ich werde sie ab. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornenfeuer. Im Namen des Herrn, ja, ich werde sie ab. Also von einem Bedrängten hier. Er ist umringt, er ist eingeschlossen. Vielleicht haben ihn die, auf die er sich verlassen hat, enttäuscht, sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Feuer ist aus, Ofen ist aus, aber im Namen des Herrn, ja, ich werde sie ab. Geistlicher Kampf hier für uns. Im Namen des Herrn, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen, sagt uns Jakobus. Hart hat man mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen, aber der Herr hat mir geholfen. Und überlegt euch diese Verse wieder im Kontext von Jesus. Wahrscheinlich der Psalm, den sie gesungen haben, gebetet haben, bevor er nach Gethsemane gegangen ist. Man hat mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist ja. Er ist mir zur Rettung geworden. Er gibt mir Kraft, über ihn will ich singen. Singen, Lobpreis ist eine gute Sache. Wir Gott preisen. Es tut was mit uns auch, mit unserer Seele. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges, haben wir letztes Mal auch gesehen. Ne? Gott kann tun, was immer er will, im Gegensatz zu den Götzen, die völlig machtlos sind. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Frag mich, was Jesus gedacht hat, als er es gebetet hat. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Das können auch wir beten. Wir sind mit ihm gestorben, deswegen sind wir auch mit ihm auferstanden und wir können mit ihm leben. Was für eine Hoffnung das ist für uns als Christen, dass wir sagen können, ich werde nicht wirklich sterben. Mein Leib, ja, ich ziehe um von dem alten Zelt in die Villa, von dem zerfallenden Leib hier, der krank ist und na, irgendwann früher oder später sieht man schlechter oder kann nicht mehr so laufen oder hört schlecht. Und aber was soll's, ich ziehe um in die Villa. Haus, das vom Herrn gemacht ist, einen himmlischen Leib. Der ist vergänglich, der ist schwach, sagt uns der Paulus. Der ist irdisch, der ist natürlich, aber wir werden einen übernatürlichen, einen herrlichen Leib haben. Und ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Für uns ist der Tod nur der Geburtskanal ins neue Leben. So wie unsere Zwillinge, die jetzt im Mutterleib sind. Mutterleib ist nicht wirklich das, was man wirklich bringt. Momentan fühlen sie sich da wohl. Aber im Vergleich zum Leben nach der Geburt sind die Erfahrungen im Mutterleib doch sehr begrenzt, oder? Sehr beengt, sehr dunkel. Die Jungs können sich noch gar nicht vorstellen, was auf sie wartet. Was für eine Herrlichkeit auf sie wartet. Im Vergleich zum Mutterleib. Welche Fähigkeiten sie mal haben werden. Dass sie reden werden können und Fußball spielen und all diese coolen Sachen, die man tun kann in dieser Welt, wirklich sehen können. Jetzt können sie hell und dunkel, glaube ich, schon irgendwie unterscheiden. Aber wirklich sehen können und wirklich hören können und riechen können und sich bewegen können. Und eines Tages werden sie mathematische Gleichungen lösen können und wow, was für Fähigkeiten. Genauso ist es mit uns. Diese Erde hier ist für uns der Geburtskanal, die Gebärmutter, wo wir vorbereitet werden auf dem Himmel. Aber da beginnt das Leben erst wirklich. So eine Hoffnung, die wir haben in Jesus. Wir können das auch beten. Wir werden nicht sterben, sondern wir werden leben. Und wir werden die Taten Jahwes erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber den Tod hat er mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Jah will ich preisen. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will gerecht leben. Ich will Jahwe preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhöht und du bist mir zur Rettung geworden. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus zitiert diesen Vers. Ich glaube also mit dem Pharisäern im Streitgespräch ist Lukas 20. Petrus predigt das in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Sagt zu den Leitern der Juden, hey, den Stein, den ihr verworfen habt, die Bauleute, der ist zum Eckstein geworden. Prophetisches Bild auf Jesus hin. Der Eckstein war der Stein in dem Gebäude, nachdem alle anderen Steine ausgerichtet wurden, der wichtigste Stein. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Können wir jeden Tag singen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Vielleicht nicht in unseren Umständen, vielleicht nicht in uns, aber in ihm. Lass uns freuen in ihm. Als Jesus es gesungen hat, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Der Tag, an dem er ans Kreuz gehen sollte. Wegen der Freude, die vor ihm lag, Freude der Gemeinschaft mit uns, hat er das Kreuz erduldet. Hebräerbrief, Kapitel 12. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Auch ein Lobpreis auf Jesus. Gesegnet sei der, der kommt, im Namen des Herrn, haben sie gesungen. Und das werden wir singen, wenn Jesus wiederkommt. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Jesus, das Lamm Gottes, zur selben Zeit, als er für uns an ein Kreuz geschlagen wurde, sind die Lämmer geschlachtet worden im Tempel. Das Passa. Binde das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Was für eine tiefe Bedeutung das für Jesus gehabt haben muss, als er da auf dem Weg zum Ölberg war. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Warum preisen wir Gott? Weil er ist gut. Er ist wirklich gut. Und lass dich von niemandem, von keinem Menschen, von keinem Dämon, von keinem Teufel davon abbringen, von dieser Überzeugung, dass Gott gut ist. Denn er wird immer versuchen, Gottes Güte in Zweifel zu ziehen. Sagen, du bist der Erste, mit dem es Gott nicht gut meint. Und guck mal, was Gott zulässt in deinem Leben. Nee, Gott ist gut. Und er wird alles zum Guten mitwirken, denen, die ihn lieben. Preist den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade, seine unverdiente Gunst währt ewig. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine wunderbare Gnade, für dein Wirken in unserem Leben. Und dein Wort sagt uns, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und das stimmt wirklich. Was sonst sollten wir tun? Wofür sonst sollten wir leben, wenn nicht für dich? Nachdem du dich uns hingegeben hast, Jesus, und uns erlöst hast und uns von Feinden Gottes zu Freunden Gottes gemacht hast, uns zu Kindern Gottes gemacht hast und uns wirklich beschenkst mit deiner Gnade, dass wir nicht gerichtet werden, dass wir nicht verurteilt werden und verdammt werden, sondern angenommen werden. Und jeden Tag segnest du uns, Herr, mit so vielen Dingen. Du bist gut, Herr. Daran wollen wir festhalten und erinnere uns daran, dass wir deinen Namen preisen jeden Tag. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.